Letzten Sonntag haben wir vor allem darüber nachgedacht, wie wir den Text, die Bibel, das Wort Gottes analysieren, erarbeiten können, dass wir entdecken, welche Schätze darin verborgen liegen. Und heute geht es nun zum Essen. Die Bibel wollen wir verstehen. Es geht ja nicht einfach um einen Text zu lesen, sondern dass wir erleben dürfen, das Wort Gottes ist Kraft, ist unsere Speise. Ein altes Sprichwort sagt ja, Hunger ist der beste Koch. Wenn wir so richtig Hunger, Appetit haben, dann schmeckt das Essen entsprechend. Wir haben heute Muttertag, wir haben Aaron eingesegnet und da können wir auch daran feststellen, ein Kind, das geboren wird, hat sofort das Bedürfnis zu essen. Nach dem ersten Schrei kommt es an die Mutterbrust und darf wirklich die Nahrung aufnehmen. Es ist mehr als nur schnell den Hunger zu stillen. Das sehen wir in der hebräischen Kultur ganz besonders. Es geht hier um ein Gemeinschaftserlebnis. Wenn Jesus mit den Zöllnern und Sündern zusammen war, dann hat man ihn schnell einmal verdächtigt, er tue sich zu fest mit ihnen identifizieren. Er ist ja mit ihnen. Und das Essen war dann ein Ausdruck von der Gemeinschaft, von miteinander etwas zu erleben, zu teilen. Und noch heute auch bei uns in unserer Kultur ist es so, wenn wir einen großen Besuch erhalten, wenn es einen Staatsbesuch gibt, dann wird zu Ehren dieses Gastes ein Festmenü aufgetragen. Man ehrt ihn, man erlebt miteinander die Gastfreundschaft. Und das war auch schon in der ersten Gemeinde ganz ein starker Faktor. Sie kamen zusammen, um das Wort Gottes aufzunehmen, aber auch im ganzen Praktischen miteinander Gemeinschaft zu pflegen. Und wissen Sie, welches das erste Gebot ist in der Bibel? Es fängt nicht mit den 10 Geboten an in 2. Mose 20, sondern bei der Schöpfung, als alles kreiert war und für die Menschen zubereitet wurde, dann heißt es, du sollst davon essen. Das erste Gebot von Gott an die Menschen war, nimm das jetzt auf, nimm das als Stärkung, als Wachstumspotenzial in dich auf und iss davon. Ja, Jesus hat im Final seines Lebens am Gründonnerstag mit den Jüngern zusammen das Passamahl gefeiert. Und das war in dem Sinn ein großes Festessen. Und da war dann so der Doppelpunkt für das Geschehen auf Golgatha. Und das sehen wir auch in der Offenbarung. Nachdem sich alles wieder entwickelt und zuspitzt, dürfen wir als Gemeinde Jesu mit Gott einmal zusammen das Hochzeit des Lammes feiern. Es ist dann ein großes Festmahl, das wir miteinander genießen dürfen. Jesus begegnete immer wieder seinen Jüngern bei der Nahrung, mit Essen aufnehmen. Bei Emmaus-Jüngern, als sie mit ihm dann zu Tische saßen am Abend, da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten, es ist Jesus. Also Essen und Gemeinschaft erkennen Gottes, das hängt ganz eng miteinander zusammen. Was sollen wir essen? Sicher ist es für uns das Wort Gottes, wie es Jeremia schon sagt. Dein Wort war meine Speise, so oft ich es empfing. Und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost, denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, Herr Gott, mein Zebaoth. Es ist hier das Wort Gottes, das uns als geistliche Nahrung zur Verfügung steht. Der Hebräerbriefschreiber spricht ja von Milch, das ein Kind aufnimmt im Kindesalter, und auch wir als Gläubige frisch bei Jesus dürfen das Wort Gottes, die leichte Kost wie Milch, aufnehmen, und dann kommt immer wieder mehr zur geistlichen Speise. Und das ist uns alles in der Bibel, in diesen 66 Büchern, ein reichhaltiges Menü zur Verfügung gestellt. Aber wir müssen es aufnehmen. Auch zu Hause, wenn wir einen vollen Kühlschrank haben mit wunderbarem Essen, aber wir öffnen ihn nicht, wir nehmen es nicht heraus und in uns auf, das nützt es uns nichts. Ich kann bei einem vollen, reichen Kühlschrank verhungern, wenn ich es nicht in mir aufnehme. Wir müssen es essen. Und ich denke, so ist es auch im geistlichen Leben so. Wir müssen das Wort Gottes nicht einfach nur betrachten, vielleicht sogar bestaunen. Wir müssen es in uns aufnehmen. Wir haben es dann auch schon gesagt, wir müssen es richtig verarbeiten, wiederkauen und das auf uns einnehmen. Wir haben letzten Sonntag miteinander die Speisung der 5000 Männer. Im Hebräischen wurden vor allem die Männer gezählt. Es waren dann sicher mehr Menschen da, wenn man die Frauen, die Kinder dazu rechnet, dann war das Minimum 20.000 Leute. Wir haben miteinander diesen Text analysiert und heute wollen wir mehr in die Anwendung hineingehen und auch für uns profitieren und aufnehmen. Ich lese nun, es ist ja das Wort Gottes, das zu uns sprechen soll, aus Johannes 6, die Verse 1 bis 15. Danach fuhr Jesus weg über den See nach Galiläa oder Tiberias. Und es zog ihm eine große Menschenmenge nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging hinauf auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Das Passa, das Fest der Juden, stand kurz bevor. Da hob Jesus seine Augen auf und sah, dass eine große Menschenmenge zu ihm kam und sagte zu Philippus, wo kaufen wir Brot, damit sie essen können? Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste genau, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, für 200 Denare Brot ist nicht genug für sie da, damit jeder von ihnen ein wenig bekommt. Einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, sagte zu ihm, es ist ein Junge hier, der hat 5 Gerstenbrot und 2 Fische, aber was ist das für so viele? Jesus aber sagte, lass die Leute sich hinsetzen. Es war aber viel Gras an dem Ort, da setzten sich die Männer hin, etwa 5000 an der Zahl. Jesus aber nahm das Brot, dankte und gab es den Jüngern. Und die Jünger gaben sie denen, die sich hingesetzt hatten, dazu auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie satt waren, sagte er zu seinen Jüngern, sammelt die übrigen Brotreste ein, damit nichts verdirbt. Da sammelten sie und füllten von den 5 Gerstenbrote 12 Körbe mit Brotresten, die denen übrig geblieben ist, die gegessen hatten. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sagten sie, das ist wirklich der Prophet, der in die Welt gekommen ist. Als Jesus nun merkte, dass sie kommen und ihn ergreifen wollte, ihn um zu König zu machen, zog er sich wieder zurück auf einen Berg und war ganz allein. Das ist die Situation damals auf dem Berg am Galiläischen See Genezareth. Wir können Folgendes aus diesem Text für uns in Anwendung bringen. Jesus kümmert sich um unsere Bedürfnisse. Es heißt hier, es war schon bald Abend, sie konnten nicht mehr irgendwohin gehen, um sich mit Nahrung einzudecken. Kapernaum, das in ihrer Nähe war, etwa mit 600 bis 1000 Einwohnern, war natürlich ungeeignet, um eine Volksmenge von über 20.000 Menschen mit Nahrung zu verköstigen. Die Leute waren überfordert. Was sollen wir machen in dieser Situation? Und es ist interessant, Jesus war nicht so speziell fromm, dass er sagte, ja, sie können ja jetzt fasten, sie haben genug, wenn wir miteinander einfach Gemeinschaft feiern, sondern er hatte mit ihren existenziellen Nöten Erbarmen. Er kümmerte sich um ihre Bedürfnisse. In Markus 6, der Paralleltext zu dem, was wir hier in Johannes 6 gelesen haben, heißt es ausdrücklich, es jammerte ihn, oder es kann auch übersetzt werden, er hatte tiefes Mitleid oder Erbarmen mit den Menschen. Das ist ganz typisch für Jesus. Das ist sein Charakterzug. Er nimmt sich unserer Nöte an. Er geht nicht einfach über uns hinweg, um zu seinen großen Zielen zu kommen, sondern er nimmt sich unserer Nöte an. Er ist mit seinem Heiligen Geist in uns und stellt sich zu Rechten Gottes als der Fürsprecher ein, Fürsprecher für unsere Bedürfnisse, für unsere Anliegen, für unsere Nöte, das vielleicht ein bisschen im Verborgenen ist, aber bei Jesus ist es alles offenbar und er ist zu Rechten Gottes und er setzt sich für uns ein. Und dann dürfen wir als Zweites sehen, er gibt genug. Er hat unendliche Möglichkeiten zur Verfügung. Schon in der Bergpredigt in Matthäus sagt Jesus ja das bekannte Wort. Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen oder trinken werdet, auch nicht um euer Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Und dann ein paar Verse später, in Vers 33, sagt er das bekannte Wort, trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das Übrige oder was alles ihr sonst bedürft, zufallen. Das ist Jesu Zusage für unsere Situation, für unsere Nöte, für unsere Bedürfnisse, für unsere leeren Hände, die wir immer wieder im Alltag haben, sagt er, hier ist Nahrung für euch. Ich sorge für euch. Ich bin um euch besorgt. Darum sorgt ihr nicht dafür. Und so kommt er uns immer wieder im Alltag entgegen. Und er gibt genug. Wir wissen ja das aus dem bekannten Psalm 23, dass Jesus sagt, er führe mich zu frischem Wasser auf grüne Auen. Und mein Kelch wird überfließen. Gott hat genug. Und gerade hier in dieser Situation kommt es so deutlich zum Ausdruck, sie hatten 5 Gerstebrote für über 20.000 Menschen. Und am Schluss, als sie alle satt waren, konnten sie sogar 12 Körperreste noch einsammeln. Das war so eine Demonstration Gottes. Wenn Jesus etwas tut, dann gibt es genug, dann hat es sogar im Überfluss da. Johannes sagt es auch schon in den ersten Kapiteln des Evangeliums: Aus seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Das Reich Gottes ist nicht ein Armenhaus. Das Reich Gottes ist ein Speisezimmer von Gott zubereitet für uns, und er will uns wirklich beschenken. Wir machen uns immer wieder Sorgen im Alltag für kleine und große Dinge. Wir kommen an unsere Grenzen, und da möchte uns Jesus immer wieder das Erlebnis geben, dass er genug hat. Er hat genug, er weiß um unsere Bedürfnisse. Und darum können wir ihm uns anvertrauen. Wir können zu ihm gehen in der Gewissheit, er ist da als der Große, als der allmächtige Gott. Die Jünger machten sich verständlicherweise große Sorgen. Was sollen wir mit diesen paar Brote und 2 Fische für diese Tausenden von Menschen alles machen? Und ich denke, wir dürfen ja auch zu unseren Schwachheiten, zu unseren Nöten, zu unseren Manko stehen. Wir dürfen ehrlich sein, wir müssen nicht etwas irgendwie verdrängen oder fromm überspielen, sondern wir dürfen zu Gott kommen und wissen, er hat uns den Heiligen Geist gegeben, der uns mit unaussprechlichem Seufzer bei Gott vertritt. Das sagt Paulus in Römer 8, Vers 26, der Heiliger Geist ist unser Dolmetscher. Wir wissen das nicht so recht zu formulieren bei Gott. Aber er ist da, er kommt in unsere Situation hinein, er sieht alles, er merkt alles, und dann formuliert er es vor Gott, wie es ihm wohlgefällig ist. Da bin ich immer wieder froh, dass ich diesen Fürsprecher, diesen Dolmetscher haben darf, der mich bei Gott vertritt. Und dann dürfen wir diese Sorgen auf ihn legen. Petrus sagt es ja in diesem bekannten Wort in 1. Petrus Kapitel 5, Vers 7. All eure Sorgen werft auf ihn. Die Sorgen sind so anhänglich, so klebrig. Sie wollen uns wohl wirklich an den Händen kleben. Und dann dürfen wir sie nehmen und sie hinwerfen. Und dann ändern sie den Ort. Die Sorge ist dann nicht mehr bei mir, sondern sie liegt bei Gott. Denn er sorgt für euch. Und das müssen wir täglich immer wieder neu praktizieren. Und das Lernen, wir haben es in den Anzeigen gehört von unseren Geschwistern, die ihre Nöte haben. Wir wollen das miteinander auf Christus, auf Gott hinlegen, denn er sorgt für euch. Und wenn wir unterernährt sind, dann liegt das nicht bei Gott, sondern es liegt an uns, dass wir eben zu wenig es in uns aufnehmen und zur Anwendung bringen. All diese Worte, diese Verheißungen, die wir hier haben in der Bibel, die uns gegeben sind, die dürfen wir so richtig auf der Zunge verschmelzen lassen und in uns aufnehmen und dürfen erleben, er versorgt uns reichlich und gut. Bei Gott gibt es keine Zwangsernährung, da er uns zu etwas zwingt und uns automatisch vergütet, sondern es ist ein bewusstes Aufnehmen in uns, das wir immer wieder machen dürfen. Und es liegt bereit. Jesus sagt ja im Gleichnis vom Hochzeitsmahl, auch hier geht es wiederum das Essen. sagt er am Schluss, kommt, denn es ist alles bereit. Ich habe es für euch vorbereitet. Und dann dürfen wir ihm schlussendlich ganz herzlich dafür danken. In Vers 11 haben wir gelesen, er nahm die Brote, sah auf und dankte Gott dafür. Das zeigt dieses herzliche Verhältnis, das er hatte mit seinem Vater. Er wusste, die Situation, sie liegt nun in Gottes Händen. Der Vater, der ist der große Versorger, er steht darüber. Und darum dürfen wir ihm danken. Das sagt Paulus ja in Philipper 4, als er uns auch wieder da auffordert, unsere Sorgen auf ihn zu werfen. In Danksagung sollen wir es Gott anbefehlen. Und danken heißt ja, ich nehme es dankbar in Anspruch. Ich nehme es für mich in Empfang. Wenn jemand mir ein Geschenk gibt, mache ich durch die Annahme den größten Dank ihm gegenüber. Es ist dann für mich zubereitet und will mir helfen. Ja, Jesus kümmert sich um unsere Bedürfnisse. Er weiß um unsere Situation. Und als der allmächtige Gott, er hat genug. Und darum dürfen wir uns ihm ganz anvertrauen und alles umgeben mit Danksagung, mit Dank, dass er uns so reich beschenkt. Ich möchte noch beten. Ja, ich danke dir, Herr Jesus, dass du so ein großer und gütiger Gott bist. Und dass wir als deine Kinder bei dir geborgen sind. Und dass wir uns an die Tisch dürfen setzen, zugreifen und in uns aufnehmen, was du uns vorbereitet hast. Herr, schenk, dass wir das in Anspruch nehmen. Dass dein Wort unsere tägliche Nahrung wird, uns kräftigt und stärkt. Und immer wieder das alles gibt, was wir bedürfen. Ich danke dir dafür. Amen.